Moin David.
Hey Alex.
Irgendwie fehlt hier heute einer in der Runde. Der Jannis, ne? Wir machen heute mal ein bisschen was Neues.
Janis hat sich gedrückt. Ich glaube, der muss die ganze Zeit Schach-WM gucken.
Ja, er versucht ja immer noch, dich irgendwann besiegen zu können. Und vielleicht lernt er ja was von den Großen. Wer weiß.
Also, wenn er auf das Level kommt, wird es dunkel für mich.
Wenn er diese Podcast-Folge hört, wird er sich auf jeden Fall schon mal, wird er sich auf jeden Fall schon mal ärgern. Aber so soll es ja auch sein. Aber davon abgesehen, worum geht es heute überhaupt? Wir haben ja eben mit ChatGPT schön versucht, einen Titel für die Podcast-Folge zu finden, weil wir da super im Kreativ sind. Dann sind irgendwo bei Boost Your Model rausgekommen. Wie kann ich Modelle besser machen? Wie kann ich Modelle überhaupt erfolgreich machen mit Daten? Und das ist ja irgendwo unser Kerngeschäft, oder?
Genau, eine Sache, die immer wieder, ja, eine Herausforderung, vor der wir immer wieder stehen. Und ja, ein Beispiel, was wir im Kopf hatten, worüber wir heute sprechen wollen, ist ja der Fall, dass ich zum Beispiel irgendwo in der Produktion, in einer Fabrik, Maschinen stehen habe, die haben tausende von Sensoren, die schicken mir ganz viele Daten. Und wie schaffe ich es jetzt, diese Daten so dem Modell zur Verfügung zu stellen, dass das sinnvolle Vorhersagen damit machen kann. Und der technische Überbegriff für die ganze Sache ist Feature Selection.
Genau, und ich bin im Prinzip dafür da, um zu verhindern, dass es zu technisch wird und sicherzustellen, dass auch Dummies wie ich noch was verstehen. Meine Freundin hört ja auch den Podcast. Meine Freundin sagt immer, wenn der David dabei ist, dann ist das immer manchmal ein bisschen viel für sie. Von
Je.
daher, von daher bin ich heute da, um dich ein bisschen in Zaum zu halten, okay? Können wir uns darauf einigen?
Das kannst du versuchen, aber es hat noch niemand geschafft.
Ja, der Jannis hat es nicht geschafft. Es hat ja noch kein anderer versucht. Aber wir gucken es mal. Das wird schon. Von daher, du hast ja schon den Begriff Feature Selection gerade gedroppt. Und darum geht es ja heute im großen Ganzen. Fangen wir vielleicht mal ein bisschen früher an. Für die Leute, die sich wirklich mit Data Science gar nicht auskennen, was ist denn ein Feature überhaupt? Wenn ich Feature höre, denke ich erstmal an eine Software, die irgendeine Fähigkeit hat, die man kann in Word die Schrift dick machen. Das ist ein Feature für mich erstmal. Aber im Data Science-Bereich ist das Ganze ja relativ klar definiert, oder?
Genau, also im Machine Learning ist ein Feature im Prinzip ein Teil der Input-Daten, die du deinem Modell gibst, basierend auf denen es dann eine Vorhersage machen soll. Und wenn wir eben bei dem Beispiel bleiben, ich habe irgendwelche Sensordaten, dann ist es ja so ein Sensor, Temperatursensor, der schickt dir alle paar Sekunden, alle paar Minuten einen Temperaturwert. Da hast du jetzt ganz, ganz viele Werte. Und du willst irgendwas vorhersagen in deiner Maschine. Geht die kaputt oder nicht? Wird der Test funktionieren oder nicht? Und die Frage ist, was gebe ich meinem Modell mit? Also welche Zahl gebe ich dem mit? Gebe ich dem immer wirklich die Temperatur jetzt gerade oder mache ich damit noch irgendwas? So technisch nennt man das dann Feature Engineering. Ich kann irgendwie den Mittelwert über Temperatur nehmen oder den Minimalwert, irgendwie sowas. Und das, wie ich diese Rohdaten in eine konsistente Form bringe, das nenne ich dann Feature. Das gebe ich
Du
dem Modell mit.
definierst quasi, wie diese Rohdaten am nützlichsten sind, um dem Modell Informationen zu geben, damit es daraus schlauer wird und trainieren kann. Du bereitest quasi die Informationen vor, so wie der Professor an der Uni jetzt nicht einfach das ganze Buch den Studenten hinschmeißt, sondern sich einfach mal rausguckt, okay, was kann ich daraus am besten nutzen, was ist wichtig für die und wie bringe ich denen das an der Tafel bei didaktisch. Das machst du quasi fürs Modell an der Stelle als Data Scientist.
Genau, können wir so stehen lassen.
Super. Und das ist ja eigentlich so eine Grundfähigkeit von einem Data Scientist. Ich glaube, wenn du was studierst in die Richtung, wenn du anfängst, dich mit Data Science zu beschäftigen, ist Feature Engineering, Feature Selection wahrscheinlich eines der ersten Themen, mit denen du irgendwie zu tun hast, oder?
Genau,
Ist
und
jetzt
es
nichts
wird.
Abgehobenes, was man dann irgendwann als Senior nach 10 Jahren sich mal anschaut.
Nee, du musst das eigentlich immer machen. Also du kannst ja de facto kein Modell ohne ein Feature trainieren. Aber es hört auch nie auf. Also wir sind da immer noch dabei, in unseren Projekten immer wieder den besten Ansatz für das jeweilige Projekt zu finden, das beste Feature Set. Und das ist dann so gesehen wieder eine Wissenschaft für sich.
Ja, auf jeden Fall. Im Endeffekt, ich würde sogar sagen, von dem, was ich in unserem Projekt mitbekomme, ist das das absolute A und O, ob ein Projekt erfolgreich ist oder nicht. Am Ende scheitert es oft zum Teil vielleicht an der Datenqualität. Aber wenn man halt eine gute Feature Selection macht und ein gutes Feature Engineering, dann kann man auch aus einer schlechten Datenqualität noch viel rausholen, oder?
Wäre ich jetzt vorsichtig,
Ja.
aber ich würde sagen, es sind beide Säulen, auf die man nicht verzichten kann. Ja, also bleiben wir wieder bei den Sensordaten. Erstmal müssen die Rohdaten stimmen. Es muss vernünftig, also die Messungen müssen stimmen, sagen wir, der Temperatursensor. Wenn die Temperaturen falsch sind, die der liefert, dann werde ich wahrscheinlich auch kein Feature Engineering mehr hinbekommen, was mir das rettet. So, wenn der mir
Das ist
einfach
klar,
falsche Werte
das
gibt,
stimmt.
dann so, also schlechte Datenqualität, die kann ich hinten raus nicht mehr retten. Aber das muss ich haben. Aber wenn ich nur das habe und ich habe ganz tolle Rohdaten und ich weiß aber nicht, wie ich die aufbereiten und meinem Modell die zur Verfügung stellen kann, dann kann mein Modell trotzdem große Probleme haben, da überhaupt was draus zu lernen.
Ja. Der Use Case, an
Deswegen
dem wir
ist
uns
das,
ja, oh, sorry.
ja, und deswegen ist das auf jeden Fall der wichtige zweite Schritt.
Genau, der Use Case, an dem wir uns ja ein bisschen langhangeln wollen, ist, okay, wir haben einen Maschinenbauer, der möchte ganz gerne Predictive Maintenance für seine Maschinen anbieten als Service und dem wollen wir jetzt in irgendeiner Form eine Software bauen, die modellgetrieben ist, die Machine Learning getrieben ist, die einfach früh erkennt, ob Probleme auftreten. Und dann hat diese Maschine, die er hat, 1000 Sensoren von Druck, Geschwindigkeit, Drehmoment und so weiter, gibt es ja ganz viele verschiedene Sachen, die da reinspielen. Das ist gar nicht so ungewöhnlich aus unserer Erfahrung, wenn ich mich richtig erinnere, dass Maschinen auch mal 1000 Sensoren haben und Terabyte an Daten generieren, vor allem wenn im Sekundentakt diese Sensoren irgendwas aufnehmen, oder?
Genau, das kommt vor. Und dann hast du das Problem, dass du die erstmal alle irgendwie in ein vernünftiges Format bringen musst. Also du musst vielleicht da auch, also da sind zwischendurch mal Ausfälle, da musst du Datenbereinigung machen, dann musst du vielleicht, wirst du deine, das sind ja Zeitreihen, die die geben, vielleicht wirst du die resamplen, dass die vergleichbar sind oder vielleicht ist das auch gerade schlecht in deinem Fall, musst du austesten. Und dann hast du aber am Ende immer noch 1000 Sensoren und die hängen wieder alle miteinander zusammen. Also vielleicht der Wert, der in dem einen Temperatursensor ist, der ist super ähnlich zu dem in dem anderen Wert. Und das heißt, ich habe korrelierte Features und das kann dafür sorgen, dass ein Modell schlechter wird. Das heißt, ich möchte eigentlich solche Korrelationen entfernen. Ich kann das Problem haben, dass 1000 Features, das wird dann einfach auch rechenintensiv. Das wird für das Modell schwer, den Überblick zu behalten. Das heißt, ich möchte eigentlich weniger Feature haben, vor allem dann auch hinterher als Mensch, um das interpretieren zu können. Weil am Ende kommt dann eine Aussage raus und dann sage ich, ja, weil alle 1000 Feature und das ist das Ergebnis.
Jo.
Und ein Mensch, ein Operator, der das versteht, der will aber sagen, hey, warum glaubt denn dein Modell, ich soll die Maschine ausschalten? Und dann möchte ich ihm sagen können, naja, weil das und das schiefgegangen ist. Und wenn ich das aber basierend auf 1000 Variablen mache, wird diese Aussage immer schwer zu verstehen sein.
Ja, genau, das ist ja so dieser Glaube, dass man möglichst viele Daten einfach in so ein Modell reinschieben muss und dann wird das schon gut. Aber wir haben ja auch oft Projekte gehabt, wo man einfach viele Daten rausgenommen hat, aus dem Modell, weil die das Ganze nur aufgebläht haben oder sogar die Performance noch verschlechtert haben oder verwaschen haben, ne?
Genau, das stimmt. Und es gibt da in der, ich glaube, das kommt eigentlich aus der Wissenschaft, gibt es ein Axiom, das heißt Occam's Rasiermesser. Ich weiß nicht, ob du davon schon mal gehört
Nee.
hast.
Hört sich gefährlich an.
Ja, ich kriege das jetzt nicht perfekt zusammengefasst, aber das sagt im Prinzip immer, dass das einfachste Modell ist das beste Modell, was du machen kannst. Also du sollst quasi ein minimales Set an Annahmen treffen und ein minimales Set an Eingaben, um die richtige Antwort zu machen. Und alles, was du darüber hinaus machst, sollst du quasi wie mit einem Rasiermesser abschneiden.
Keep it simple and stupid, könnte man quasi sagen, ist da
Ja.
das A und O. Aber gehen wir vielleicht noch mal einen Schritt zurück. Jetzt haben wir diesen Maschinenbauer, wir haben diesen Use Case und der steht da jetzt und hat seine 1000 Sensoren, kann in irgendeiner Form viele Terabyte an Daten erzeugen. Was macht der jetzt? Also was brauchst du überhaupt von dem, um zu starten mit Feature Selection? Schickt er dir dann einfach einen Excel-Sheet mit mehreren Terabyte an Zeilen und dann liest das irgendwie ein? Oder was ist so der klassische Case, wie du vorgehen würdest, wenn du so einen Kunden hast? Was würdest du von
Ja,
dem verlangen?
ich glaube, der große Vorteil ist, dass du Terabyte nicht in ein Excel-Sheet bekommst. Das ist dann, und davon abgesehen bin ich immer froh, wenn ich nicht mit einem Excel-Sheet arbeiten muss. Das heißt, das wäre nicht optimal. Nee, also was wir machen, typischerweise liegen diese Daten dann ja schon in irgendeinem Data History, in irgendeiner Datenbank, wie auch immer. Und wir sind ja Databricks-Partner, wir arbeiten gerne mit Databricks, um große Datenmengen zu verarbeiten. Das heißt, wir fangen dann erstmal an, und nutzen PySpark auf Databricks und machen Feature Engineering. Das heißt, wir versuchen erstmal, uns mit den Leuten zusammenzusetzen, sinnvoll herauszufinden, was sind relevante zeitliche Einheiten, auf denen das Ganze passiert, was glaubt ihr, was sind die wichtigsten Sensoren, auf was sollten wir uns konzentrieren und bauen uns erstmal unsere Feature zusammen, die alle theoretisch in Frage kommen könnten. Mhm. Und dann haben wir schon mal ein Großset, dann werden wir nicht alle 1000 Sensoren nehmen, dann haben wir vielleicht noch 100, 150. Und dann wollen wir nochmal gucken, was sind jetzt von denen die wichtigsten und da setzen dann die Feature Selection Methoden an.
Mhm, verstehe. Das heißt, am Ende des Tages hat der Kunde, der Maschinenbauer, eine Art kleine Datenbank schon in irgendeiner Form bereit, in Historien. Wenn er den nicht hat, dann müssen wir da ja auch irgendwie eine Lösung finden. Dann ist das irgendwo ein Data Engineering Thema, dass man mit einer Firma wie Enlice zum Beispiel so ein Historien aufbaut, um die Daten live zu erfassen von der Maschine. Wir gehen einfach mal davon aus, dass er das schon irgendwo hat. Und dann ist, glaube ich, der normale Weg, dass man versucht, ist das dann eine Live-Anbindung an Databricks, die man dann baut? Oder ist das ein einzelner Export von einem Parkett-File? Oder wie würde das normalerweise stattfinden?
Nee, also fürs Training brauchst du typischerweise ja keine Live-Daten. Fürs Training reicht es, wenn du einmal dir die Daten des letzten halben Jahres, des letzten Jahres, wie auch immer, ziehst und dann versuchst du, das Modell zu trainieren. Live-Daten brauchst du dann, wenn du wirklich Vorhersagen machen willst.
Und hast du da irgendwie so einen Daumenregel, wie lange man Daten erfassen muss, damit man damit irgendwas Sinnvolles machen kann? Weil ich glaube, es ist ja auch so, dass du auf jeden Fall eine längere Zeitspanne allein dafür brauchst, weil du ja auch einen Vergleichszeitraum haben möchtest. Du möchtest ja auf einen gewissen Zeitraum trainieren und dann auch irgendwo auf einen gewissen Zeitraum die Performance messen, wie gut das geklappt hätte, das Modell, oder?
Grundsätzlich ja, aber ich habe keine Daumenregel, weil das total davon abhängig ist, wie viele Daten werden in welcher Zeit produziert. Wenn du an einem Tag mir genug Daten produzieren kannst, damit ich einen guten Datensplit in Trainings- und Testzeit machen kann, dann mag das reichen. Vielleicht hast du ja die gleiche Maschine 30 Mal da stehen, auf 30 Linien, die haben alle die gleichen Sensoren und funktionieren gleich, dann kannst du sehr schnell Daten produziert haben. Vielleicht musst du ein halbes Jahr lang warten, bis deine eine Maschine, die du nur jeden zweiten Sonntag im Monat benutzt, die Daten produziert hat. Genau. Genau, das kann man nicht sagen. Wir hatten jetzt in den letzten Projekten, die wir hatten, haben wir einmal auf einer Jahresschicht an Daten trainiert, weil es die einfach schon gab. Und in meinem letzten Projekt habe ich Daten seit Oktober. Also das sind jetzt 2,5 Monate.
Genau, also theoretisch wäre es sogar möglich, dass Daten von 1, 2, 3, 4 Wochen ausreichen, damit das Modell daraus Erkenntnisse und Muster erkennt. Aber ich höre so raus, der Hauptfaktor, wie lange man aufnehmen muss, ist, wie viele Beispiele und wie viele qualitativ hochwertige Beispiele man generiert. Ich glaube, gerade diese Graubereiche, wo man Negativbeispiele hat in der Produktion, wo man wirklich sieht, hey, wenn wir Predictive Maintenance machen wollen, dann braucht man ja auch Beispiele, wo mal was kaputt gegangen ist. Wenn in den 2 Wochen nichts kaputt geht, dann ist es wahrscheinlich relativ schwer für das Modell erkennen zu können, wann etwas kaputt geht. Also vor allem diese Graubereiche und Negativbeispiele sind wahrscheinlich das A und O, davon genug zu haben, dass man die Muster, die damit zusammenhängen, erkennen kann, oder?
Genau, ja. Das ist aber auch eine Geschichte, die du dann einfach mal testen kannst. Also du kannst ja die Daten, die du hast, die kannst du ja schon mal verwenden, kannst in einem kleinen Machbarkeitsstudio Proof of Concept schauen, kommen wir damit schon irgendwo hin oder können wir Erkenntnisse gewinnen, an welcher Stelle brauchen wir noch Daten.
Okay, jetzt haben wir irgendwo die Daten in Databricks, wir können damit arbeiten als Data Scientist. Und was ist so das klassische Vorgehen? Du hast es ja eben schon ein bisschen geschildert, dass wir jetzt in die Feature Selection reingehen, dass es jetzt darum geht, mit den Leuten zu sprechen, herauszufinden, was vielleicht die 100 Sensoren oder die 10 Sensoren sind, die am relevantesten sind. Aber wie schaffen wir es überhaupt, die zu identifizieren? Weil ich stelle mir vor, du hast so eine Maschine, 1000 Sensoren, Handbuch, 500 Seiten, 10 Experten, die damit zu tun haben. Jeder erzählt dir was anderes. Wie kriegt man das irgendwie auseinanderdividiert?
Also eine Erfahrung, die ich da gemacht habe, ist, dass tatsächlich wieder die Excel-Sheets helfen, weil in all den Unternehmen, die wir bisher gesehen haben, die vielleicht noch nicht irgendein Machine-Learning-Modell dafür benutzen, die machen ja trotzdem Routine-Checks, Qualitätstests und so. Und ganz oft passiert das in Form von irgendwelchen Protokollen in Excel-Listen. Und da schreiben die dann schon mal Sensorwerte der aus ihrer Sicht wichtigsten Sensoren auf. Das heißt, allein wenn ich da reinschaue, dann sehe ich schon mal, guck mal, der guckt sich immer den einen Temperatursensor, den Drucksensor an und dann noch, weiß ich nicht, die Geschwindigkeit der Förderschnecke auf dem Band. dann würde ich auf jeden Fall diese Sensoren mir selber auch schon mal anschauen, weil das hat ja einen Grund, dass der Mensch mit 20, 30 Jahren Erfahrung sagt, da gucke ich hin und da markiere ich vielleicht sogar rot, wenn der Wert falsch ist.
Im Prinzip versucht man an der Stelle das Domänenwissen, das Know-how von dem Experten, den man im Unternehmen hat, in sein Modell in irgendeiner Form zu übertragen.
Genau, das ist immer so und ich habe das tatsächlich auch jetzt gerade im laufenden Projekt gemacht. Ich habe wirklich in mehreren Calls mit dem Experten haben wir uns gemeinsam vor den Bildschirm gesetzt, haben uns die Sensorwerte angeschaut. Ich habe vorher identifiziert Zeitpunkte, an denen was Besonderes passiert ist. Und dann haben wir als Menschen versucht, in den Sensoren zu erkennen, wo passiert denn da was Verrücktes. Und dann habe ich versucht, ein entsprechendes Feature zu bauen mit Programmieren und mathematischen Ideen, dass das dieses Verhalten, was wir als Mensch gesehen haben, widerspiegelt. Also quasi Interaktion von menschlicher Intelligenz und Maschinenintelligenz ist da ganz wichtig.
Ja, hört sich für mich erstmal so an, als ob diese Vorstellung der Data Scientist sitzt irgendwo auf der 14. Etage seines Towers in Bielefeld, und schmeißt einfach einen Haufen Terabyte an Daten in ein lustiges Modell und dann kommt da die perfekte Prediction raus, nicht so realistisch ist, sondern dass man wirklich eigentlich sehr viel einfach miteinander reden muss und den Prozess verstehen muss und dann doch einfach auch guckt, warum macht das Modell, was es tut, darüber redet und dann entsprechend Anpassungen vornimmt. Das Modell erkennt selten einfach von Anhieb alles perfekt, weil im Endeffekt ist es nur so gut wie unsere Feature Selection und die ist halt durch unser eigenes Wissen beschränkt, oder?
Kann man so sagen, ja. Und es geht halt es geht in beide Richtungen. Was halt auch passiert ist, ich setze mich hin, ich teste Feature Selection aus und bekomme einen Subset an Features, wo ich jetzt glaube, guck mal, die sind wichtig. Und dann lege ich die natürlich dem Experten nochmal vor und sage, macht das für dich Sinn? Glaubst du auch, dass das sein könnte? Und wenn der dann irgendwo ganz energisch den Kopf schüttelt, dann hinterfrage ich das natürlich auch
Ja.
und dann schauen wir das nochmal an.
Du hast eben schon von ein bisschen diesen Excel-Dateien, die zum Teil in diesen Prozessen entstehen, geredet. So, da kommt ein Operator, den Sensor auf, der nimmt die Situation auf, wenn was schiefgelaufen ist, kann tausend Gründe haben. Wie ist so deine Erfahrung, was die Zuverlässigkeit und Qualität dieser Excel-Daten angeht?
Na gut, also alles, also wenn du dir vorstellst, dass du als Mensch über Jahre Dinge in Excel eintragen sollst, kannst du ja selber mal überlegen, wie viele Fehler du machst. Ich glaube, da gibt es auch Studien zu, die ich nur nicht im Kopf habe. Du musst einfach Fehler machen als Mensch. Das ist ganz normal. Das heißt, du hast dann immer mal falsch geschriebene Produktdaten, hast mal einen Zahlendreher drin, weil man im Nummernfeld erst die 1 und dann die 3 getippt hat, obwohl man es anders gemeint hat. Insofern hast du da schon Fehler, aber zum Start sind das halt die Bordmittel, die du hast und besser als nichts. Und kannst sehen, wie du damit vorankommst. Grundsätzlich aber ist es natürlich besser, du hast sowas dann irgendwann automatisiert, du hast ja, technisch übertragene Daten, wo dann auch kein Fehler drin ist.
Und dann ist der Aufwand, glaube ich, in so einem Data Science POC auch oft einfach diese Daten zu verstehen und zu besprechen und die Qualität zu verbessern und gar nicht so viel zu programmieren, oder? Also am Ende, was würdest du sagen, was so der Anteil aus miteinander reden und die Daten verstehen und den Prozess verstehen ist und der Anteil von ich tippe Python in irgendein Notebook rein, in einem klassischen Data Science POC?
Boah, also in Prozenten fällt mir das schwer, aber der Punkt, den du machen willst, dem stimme ich zu. Man muss sehr
Ja.
viel reden. Genau, es ist sehr unterschiedlich. Also wir hatten auch schon Fälle, wo wirklich die Excel-Daten nicht perfekt waren, aber wir hatten da ein Modell, was sinnvolle Ergebnisse geliefert hat. Und dann konnte man erstmal in Ruhe das Modell aufbauen, hat sich das angeschaut, hat dann hinterher noch ein paar Fehler gefunden. Manchmal waren die aufgrund fehlerhafter Daten, manchmal war einfach wirklich unser Modell noch nicht so gut, dann ist das okay. Je schwieriger die Datenlage natürlich grundsätzlich ist, desto mehr redest du. Und dann kannst du auch an einen Punkt kommen, wo du erstmal wirklich über den Prozess sprechen musst, den Prozess nochmal verbesserst.
Ja, macht Sinn aus meiner Sicht. Okay, lass uns nochmal zurück zur Feature Selection gehen und vielleicht ein bisschen tiefer in das Thema einsteigen. Jetzt haben wir ja ein bisschen das Ganze drumherum. Was bedeutet das überhaupt? Wie komme ich dahin? Wie wichtig ist das? Was nutze ich dafür besprochen? Jetzt versuchen wir es mal ein bisschen wissenschaftlicher. Was sind denn so die klassischen Ansätze oder die verschiedenen Ansätze, um in Feature Selection reinzugehen? Weil gibt es den einen Weg, den man immer geht nach Schema F oder gibt es da viele Optionen?
Nee, es gibt ganz unterschiedliche Methoden, Feature Selection zu betreiben. Ich glaube, wenn man so grob danach googelt, gibt es so drei grundlegende Herangehensweisen. Die erste ist die, dass man sagt, ich schaue mir nur die Feature für sich genommen an. Und die Idee, die man immer hat, ist, ich möchte Korrelationen entfernen. Also Korrelation bedeutet, die zwei Feature tragen so ziemlich denselben Informationsgehalt. Und dann reicht es mir, wenn ich eines dieser beiden Feature habe. Das möchte ich entfernen und ich möchte ja eben das minimale Set an Feature haben, was die maximale Information bereithält. Und da kann ich im Prinzip Statistik machen. Also ich kann wirklich einfach mir eine Korrelationsmatrix aller Feature untereinander angucken. Ich kann das auch direkt schon zusammen mit dem Target machen, was ich vorhersagen will. Also sagen wir, ich möchte irgendwie irgendeinen numerischen Wert vorhersagen, der am Ende rauskommen will, dann kann ich gucken, wie stark korrelieren meine Feature damit. Da gibt es alles mögliche. Chi-Quadrat-Tests, Pearson-Korrelationen, ANOVA-Tests. Jetzt wird deine Freundin gleich ausschalten, deswegen höre ich an der Stelle auf. Und kann dann schauen, gib mir die 10, 15 besten Feature, die meisten Informationen tragen.
Okay, jetzt du hast gerade schon ein bisschen erklärt, was Korrelation überhaupt ist. Um das Ganze, ich versuche es mal mit meinen Worten, mit einem Beispiel zu füttern. Wenn ich jetzt zum Beispiel eine Maschine habe, da gibt es zwei Sensoren, die Temperatur an verschiedenen Stellen messen. Und wir stellen fest, okay, wenn bei einem die Temperatur hochgeht, geht sie beim anderen genauso hoch und eigentlich ist das immer miteinander konstant hoch oder runter geregelt, dann kann man den einen einfach weglassen, weil der einfach mitkorreliert. Das wäre jetzt ein sehr einfaches Korrelationsbeispiel, oder?
Mhm. Genau, ich meine, man muss da natürlich aufpassen, vielleicht sind die Fälle, wo deine Maschine ausfällt, vielleicht ist das genau da spannend, wo das einmal nicht so ist, weil dann in der Mitte was kaputt gegangen ist. Da musst du aufpassen, aber grundsätzlich ja, da wo du im Prinzip durch Hinzufügen des neuen Features eigentlich keinen Mehrwert an Informationen gewinnst, dann kannst du es auch weglassen.
Mhm. Genau, ich hatte mal irgendwo in einem Vortrag einen Spruch, einen Data Science-Spruch gehört, den ich sehr schön finde. Der hieß, man will die Signale im Rauschen der Daten erkennen. Und das ist ja eigentlich immer das, worum es geht. Am Ende gibt es viel Mist, der da mitläuft und man will eigentlich die Signale finden, die dir jetzt sagen, was du wissen möchtest, oder?
Mhm. Ja, ein schöne Methode, die kannst du dir gut merken mit meinem Autonummernschild noch, weil ich ja in Marburg gewohnt und studiert habe. Mhm. Und das Nummernschild ist MR und die Methode ist MRMR. Die ist, die ist tatsächlich bekannt geworden, weil die bei Uber benutzt wurde. Also Uber hat da, glaube ich, ein Paper drüber geschrieben. Und MRMR heißt, kann man sogar auf Deutsch übersetzen, maximale Relevanz bei minimaler Redundanz. Mhm. Und was man da versucht ist, man möchte immer, also man fängt an mit einem Feature, von dem man ausgeht, dass es wichtig ist. Und jetzt will man Neues hinzunehmen. Und jetzt sagt man, ich möchte das Feature hinzunehmen, was mir jetzt noch ganz viele neue Informationen gibt, aber ganz wenig mit dem Feature, was ich schon habe, quasi redundant ist. Also zum Beispiel korreliert ist. Und dann nehme ich das nächste hinzu, was das erfüllt. Dann habe ich zwei. Und dann nehme ich das dritte hinzu und das vierte hinzu. Und so kann ich dann festlegen, bis wie viele Feature gehe ich und versuche immer, ein neues Feature dazuzunehmen, was mir ganz viel neue Infos gibt und möglichst wenig sich mit den anderen überschneidet. Und da kriegt man dann ein relativ gutes Testset.
Okay, jetzt haben wir zwei Methoden aufgelistet. Du hattest eben von drei gesprochen. Es gibt, glaube ich, noch eine Methode, die sehr bekannt ist.
Wir sind immer noch bei der ersten. Das ist nämlich theoretisch auch eine Filtermethode. Was man da ja jetzt macht, ist, das ist im Prinzip immer nur Statistik. Also ich gucke mir irgendwelche Tests an, irgendwelche Korrelationen und vergleiche meine Feature mit meiner Target oder meinem Label. Was man auch machen kann, ist, man kann direkt das Modell schon dazu nehmen. Also ich möchte ein Modell trainieren und jetzt kann ich ja einfach sagen, ich nehme mein Modell, irgendein Random Forest oder irgendein Regressionsmodell, was auch immer, und ich trainiere das einfach mal mit den Features und gucke, wie gut ist mein Modell. Und der einfachste Weg, also quasi die Exhaustive Method, wäre, ich probiere alle Kombinationen an Features aus, die es gibt, und die beste nehme ich. Fertig. So. ist natürlich doof, wenn du 1000 Feature hast, weil dann hast du sehr viele Kombinationen auszuprobieren.
Und selbst innerhalb dieser 1000 Features könntest du jedes Feature ja einfach noch ein bisschen anders gestalten und anders definieren. Also
Ja, das
ich würde
geht
sogar
immer.
behaupten, dass es unendlich viele theoretische Möglichkeiten gibt, das zu kombinieren, wenn man einfach mal auch die Feature neu denken kann, anders definieren kann, oder?
Das sowieso, aber das ist dann auch wieder das Problem des Feature Engineerings und nicht der Feature Selection.
Okay.
Ich habe eben kurz überlegt, ich glaube, die Exhaustive-Methode, die müsste, ich weiß nicht, ob du in der Schule Fakultät hast, Fakultät-Anzahlmöglichkeit, das ist das mit dem Ausrufezeichen.
Ja.
Also wenn du fünf
Ich
Feature
erinnere
hast,
mich
dann
noch an das Ausrufezeichen, aber ich kann dir nicht
genau.
mehr genau sagen, was es tut.
Genau, ich glaube, bei fünf Featuren hast du ja 5 mal 4 mal 3 mal 2 mal 1 Möglichkeiten. Das ist immer Fakultät. Vielleicht müssen mich die Hörer in unserer Kommentarspalte korrigieren, aber ich glaube, das müsste so
Ja, das hört sich
funktionieren.
danach an. Ich erinnere mich jetzt auch wieder. Du hast es wieder
Genau.
in mein Gedächtnis gerufen.
Genau, und weil das halt manchmal nicht praktikabel ist, also ich kann manchmal nicht alle Kombinationen testen, gibt es die zwei anderen logischen Methoden noch. Die eine ist, ich wieder so ähnlich wie bei MRMR, ich fange einfach mit einem Feature an und nehme dann immer noch eins dazu. Das nennt man Forward Selection. Nur eben hier jetzt nicht mit irgendwelchen statistischen Tests, sondern wirklich für das Modell. Ich trainiere mein Modell mit nur einem Feature. Modell ist vermutlich relativ schlecht. Ich nehme ein zweites hinzu, Modell wird besser. Ich nehme ein drittes hinzu, Modell wird noch besser. Ich nehme ein viertes hinzu und so weiter. Bis Modell wird nicht mehr besser, dann höre ich auf. Das ist die ganz einfache Idee.
Hört sich auch ein bisschen nach Brute Force an, also hört sich nach viel Ausprobieren an, oder?
Ja, man versucht halt immer das nächste hinzuzunehmen, ja, und man muss eben festlegen, wann hört man auf, ja. Aber tatsächlich ist das nicht so, also das ist halt relativ effizient, weil ich halt einfach nur Stück für Stück 1, 2, 3, 4 Feature ausprobieren muss.
Aber wie machst du das dann, wenn du sowas im Projekt machen musst? Ist das was einfach ein Stück Code, eine Library mit einem Befehl automatisch durchtestet, peu à peu?
Ja.
Oder gibst du dann im Code ein, mach jetzt das und das Feature? Okay, nächster Testrun, mach das und das und das Feature.
Nee, genau. Also typischerweise mit Libraries, also zum Beispiel MRMR gibt es ein ziemlich cooles GitHub-Repo. Das hat da sogar eine Version, um das mit Spark auf Databricks zu benutzen. Also auf großen Daten funktioniert das auch gut. Scikit-Learn bietet ganz viele Feature Selection Libraries, die man ausprobieren kann. Aber man kann da immer zum Teil noch eigenen Code schreiben, mit dem man dann bestimmte Dinge, also quasi die Entscheidung, auf der ich jetzt sage, ist das besser geworden oder nicht, die ist ja erstmal abstrakt, da ist ja die Frage, nehme ich da irgendeine Metrik, Root Mean Square Error oder irgendwas anderes? Oder und die kann man zum Teil selber definieren, da kann man auch Custom Code schreiben, der das macht. Und um das Ganze nachvollziehbar zu machen, ist es immer gut, so Ergebnisse zu plotten und dann sowas wie MLflow zu benutzen, die Sachen zu loggen und ja,
Ja,
transparent
plotten heißt
nachvollziehbar
schöne
zu machen.
Visualisierung am Ende des
Genau.
Tages bereitzustellen.
Genau.
Okay. Ich habe eine super entscheidende Frage noch über was jetzt diese Methoden angeht. Du hast jetzt ein paar Sachen vorgestellt. Woher weiß ich denn, wie kann ich Indikationen haben, was jetzt der richtige Weg ist, wenn ich, sagen wir, ich habe jetzt diesen Use Case, ich habe die 1000 Sensordaten. Woher weiß ich, welche der vorgestellten Feature Selection und Feature Engineering Methoden die richtigen sind für diesen Use Case? Rate ich, habe ich da ein Bauchgefühl, gibt es dafür klar definierte Ansätze, wann man was macht?
Also ehrlich gesagt, wenn du das weißt, dann würde ich dich immer gerne zur Hilfe holen, weil ich bin ganz ehrlich, ich weiß das nicht immer vorher. Ich würde an der Stelle deinen Kumpel Basti zitieren. Ein guter Data Scientist ist einer, der in kurzer Zeit viel ausprobiert. Das heißt, im Optimalfall kennt man die Dinge und ist in der Lage, die schnell durchzuprobieren. Ja, und dann auch zu vergleichen. Also was ich jetzt auch gemacht habe, ist, ich habe verschiedene dieser Methoden nebeneinander gehalten, habe geschaut, kommen die auf ungefähr die gleichen Feature-Sets, und wo ist die Modellperformance am Ende am besten?
Das heißt, ich glaube, man
Ja.
kann eigentlich sagen, dass es den Experten gibt, der sich das einmal anschaut, das Szenario, und sofort weiß, okay, wir machen das jetzt so und so, und dann kommen die besten Ergebnisse dabei raus. Der ist eher unrealistisch und gibt es eigentlich nicht. In der Regel ist es, man hat einen breiten Werkzeugkoffer und man probiert vieles aus mit Educated Guesses, nenne ich das mal liebevoll. Das ist jetzt kein komplettes Raten und im leeren Stochern. Man hat halt seine Erfahrung aus anderen Szenarien. Man weiß, was woanders schon mal funktioniert hat, und man probiert halt viele Sachen aus, die oberflächlich betrachtet Sinn machen könnten, und dann guckt man, was davon am besten performt und welches seiner Pferdchen anfängt, ins Ziel zu rennen.
Ja, genau. Ich meine, was du natürlich sagen kannst, ist, ja, die Methoden unterschiedlich sind, haben die unterschiedliche Vor- und Nachteile. Und da kannst du vielleicht schon vorher sagen, was davon für dich gut ist oder nicht. Also, wenn wir sagen, diese Filtermethoden, wo ich noch nicht ein Modell im Kopf habe, sondern nur Feature und Targets mir anschaue, die haben eben genau diesen Vorteil, die sind modellunabhängig. Und das heißt, ich hoffe, dass die auch für verschiedenste Modelle gleichermaßen mir gute Features auswählen. Und dass ich da eine grundsätzliche statistische Herangehensweise habe, mir Feature auszusuchen. Außerdem geht das relativ schnell und ich muss nicht ein komplettes Modell trainieren und irgendwas, sondern ich muss nur ein paar Tests fahren. So eine Wrapper-Methode, wo ich verschiedene Feature-Sets mit meinem Modell ausprobiere, die hat halt einerseits wieder genau das als Vorteil, dass ich dann wirklich schon genau weiß, wie gut ist denn mein Modell damit, weil ich es ja gerade ausgerechnet habe. Aber die ist dann halt auch spezifisch für dieses Modell. Also die Features, die ich für meinen Random Forest ausgewählt habe, sind vielleicht nicht die besten, mit denen mein neuronales Netz am besten funktioniert oder irgendwas anderes. Das heißt, ich habe dann im Prinzip schon eine Entscheidung getroffen, dass ich dieses Modell benutzen will. Und da muss ich wissen, ob ich das tun möchte oder nicht. Genau, ich habe dann eine höhere Gefahr, dass ich ins Overfitting laufe, weil die eben diesem Modell sehr gut mit meinen Trainings- und Testdaten helfen, aber vielleicht overfitte das Modell an der Stelle. Die Gefahr ist bei diesen statistischen Methoden ein bisschen geringer. Das sind so Dinge, die man im Kopf haben kann, die man mitbedenkt. Ja.
Gab es in den letzten Jahren, wenn du jetzt zu diesem Thema das nochmal so durchdenkst, irgendeinen Aha-Moment, an den du dich erinnerst, wo du, wenn du jetzt mit Industriedaten gearbeitet hast, mit Sensordaten, mit größeren Datenmengen und dann in die Feature Selection, in das Feature Engineering reingegangen ist, gab es da irgendwas, nachdem du jetzt bei Adeo ein paar Jahre warst, vorher an der Uni warst, da vielleicht noch einen anderen Arbeitsstil hattest, wo du gesagt hast, okay, jetzt habe ich richtig was gelernt, richtig was mitgenommen, was mich in Zukunft besser macht?
Ja, ich würde schon sagen, tatsächlich so profan das klingt, ist es dieses Sprechen mit den Experten und die da wirklich immer mit ins Boot nehmen. Also was mir aufgefallen ist, man ist ja Data Science Experte und hat diese ganzen Techniken und deine Freundin ist geneigt abzuschalten und so geht es auch ein bisschen dem Kunde, wenn du mit dem einen Weekly machst. Und wenn du dem dann erzählst, ja, ich habe jetzt eine PCA gemacht für Dimensionsreduzierung und bla 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 und dann habe ich noch MRMR und jetzt sind das und das die Features und jetzt kommt am Ende die Metrik raus, dann schaltet der innerlich ein bisschen ab. Und dann ist das halt so und dann bist du aber auch auf dich alleine gestellt. Und wenn du es aber schaffst, dem anschaulich zu machen, guck mal, ich habe diese Sensoren benutzt, mein Modell glaubt jetzt, die sind so und so wichtig und die Kombination von dem Sensor und dem Sensor, da das beeinflusst die Vorhersage besonders stark. Und dann fängt er auf einmal an und spricht mit dir über seine Welt und sagt, ja, das fällt uns auch immer auf, weil wenn wir die Salzsäure hochdrehen, dann passiert immer das und das und deswegen musst du auf jeden Fall auf die Temperatur gucken. Und das ist mir jetzt immer sehr wichtig, dass man diese Ebene immer wieder mit reinholt und immer wieder dazu holt. Und dann sind mir da eben auch schon so Dinge untergekommen, wie wir hatten mal in einem Projekt, da hatten wir bestimmte Messwerte, die sind immer sehr stark ausgerissen. Und da musste man in den Sensordaten sich das alles zusammenjoinen. Wann habt ihr gemessen und was kam da raus und was waren die Sensorwerte und bla bla bla. Und irgendwann ist uns aufgefallen, diese Messwerte sind immer beim Anfahren der Maschine passiert. Und das ist mir in einem Call mit dem Experten aufgefallen, als wir gemeinsam da drauf geschaut haben, wo er auch meinte, ja, könnte auch so ein Anfahrvorgang sein. Und dann haben wir mal systematisch nach Anfahrvorgängen gesucht und haben gesehen, ach guck mal, da kommt immer dieser Messwert bei raus. Und das ist eine Sache, die ist sehr schwer, wenn du ohne Domänenwissen nur statistisch mit den Daten arbeitest.
Das heißt, als guter Data Scientist musst du eigentlich echt viel mitbringen, weil du musst natürlich deinen breiten Werkzeugkoffer haben, wissenschaftlich, technisch, programmiertechnisch, alle Werkzeuge kennen und begreifen, die man zur Verfügung hat, um mit Daten zu arbeiten, um daraus Erkenntnisse zu gewinnen. Du musst irgendwie menschlich auch eine gewisse Empathie, glaube ich, mitbringen, weil du redest da mit Leuten, die eventuell dann danach fahren sollen, wo es dann vielleicht für die ein Gefühl mitschwingt, hey, soll das dann besser sein als ich? Braucht ihr mich dann überhaupt noch? Du musst irgendwie auf dich auf einer guten Ebene mit den Leuten austauschen, die abholen. Und du musst noch irgendwie ein gutes Storytelling haben, um deine Stakeholdern diese komplexen Zusammenhänge einfach und verständlich darzustellen, dass sie nicht abschalten, sondern das verstehen und dranbleiben und Lust darauf haben. Ne? Irgendwie diese ganzen Sachen musst du schon mitbringen, um erfolgreich zu sein.
Ja, an der Stelle kann ich nur sagen, Chef, da siehst du mal, was wir leisten müssen. Weil das ist halt, bei Ailey ist das halt auch viel so, ne? Weil das die Art ist, wie wir in Projekten arbeiten mit Kunden. Ich glaube, du kannst auch irgendwo anders wirklich nur der Data Scientist sein, der dann mit seinem Product Owner und Team Lead spricht und der gibt es wieder einen Berater weiter und der spricht mit dem Kunden und dann spielst du so ein bisschen stille Post. Bei uns ist es so, dass du all das tust, was du gerade besprochen hast. Ich glaube, das ist aber auch echt dann ein Vorteil, weil also wenn du darauf Lust hast und wenn du Lust hast, dich damit zu beschäftigen, dann hilft es dir auch besser zu sein in deiner Arbeit. Und genau, also ich habe nämlich auch gemerkt, man kann sich sehr darin verlieren, all diese Dinge auszuprobieren. Und du kannst wirklich einfach nur Feature Selection kannst du 2 Wochen lang machen, alle Dinge durchprobieren. Und vielleicht hätte es dir geholfen, wenn du mal einmal mit dem Experten sprichst und dann hättest du 80% nicht ausprobieren müssen.
Wir haben ja, glaube ich, auch öfters mal Kunden-Use-Cases gehabt, wo schon mal was ausprobiert wurde und wo es dann heißt, geht nicht. Ja, und dann wurde, was dann gemacht wurde, ist einfach mal die Daten im Modell schmeißen, gucken, ob die Ergebnisse gut sind. Nee, waren nicht gut. Ja, okay, Daten sind nicht gut genug, nicht genug davon funktioniert halt einfach nicht der Use Case. Wo halt, was dann oft einfach gefehlt hat, sind dann diese Gespräche im Detail und die Erkenntnisse, die dabei gewonnen werden, diese Daten anders zu benutzen oder anders zu verstehen. Ne?
Genau.
Okay, hast du noch irgendwas, was du zum Thema Feature Selection, Feature Engineering, Model Boosting gerne den Leuten mitgeben möchtest?
Ja, genau. Es gibt theoretisch noch eine dritte Klasse von Methoden. Nennt man die Embedded Methods. Und jetzt kommt zu dem Begriff Feature Engineering und Feature Selection noch der Begriff Feature Importance. Was zum Teil manche Modelle schon selber mitliefern, wenn man die trainiert hat, ist, die sagen, welches Feature war wie wichtig. Also die geben denen bestimmte Gewichtungen und wenn du dem dann 10 Features gibst, dann sagt Feature 2 ist immer für mich das Wichtigste. Ja, danach gehe ich am meisten und dann gucke ich mir Feature 3 und 4 an. Da gibt es verschiedene Methoden, wie die das machen. Das gibt es bei linearen Modellen sind das irgendwelche Koeffizienten. In Random Forests ist das zum Beispiel Gini-Impurity. Man kann zum einen das nutzen, kann einfach sagen, was glaubt denn mein Modell, was die wichtigen Feature sind. Es gibt noch eine sehr coole Library, die heißt SHAP, SHAP Feature Importance. Das ist mit Methoden aus der Spieltheorie und die kann wirklich analysieren, was ist der Beitrag eines jeden Features zur Modellvorhersage, unabhängig davon, was für ein Modell ich habe. Und das ist eine ziemlich mächtige, ziemlich coole Geschichte, die man viel benutzen kann, weil da kann ich bis hin bei der einzelnen Vorhersage sagen, also für diesen Datenpunkt habe ich den Wert 11 vorhergesagt und ich kann dir genau sagen, welches Feature wie viel dazu beigetragen hat. Sowas kann man damit auswerten und da kann man dann auch wirklich mit einem Experten drauf gucken und kann dann mit dem gemeinsam sagen, macht das denn Sinn? Der hat jetzt gesehen, die eine Temperatur ist so, der Druck ist so und der ist so und alles zusammen hat zu diesem Ergebnis geführt. Ist es für dich nachvollziehbar? Das ist eine Sache, die sehr cool zu benutzen ist, die
Was,
ich grundsätzlich empfehlen kann. Ja.
um kurz da einzusteigen, was ich kenne natürlich auch unsere schönen Chat-Plots und was ich daran aus Business-Sicht richtig cool finde, ist, sagen wir mal, du hast jetzt dieses Modell gebaut für Predictive Maintenance. Das ist jetzt gut darin, frühzeitig zu erkennen, wenn Probleme sich anbahnen und dann eine Wartung zu empfehlen und auch die richtige Wartung. Super. Jetzt hast du deinen Chat-Plot, der dir sagt, okay, warum ist es denn jetzt so, dass eine Wartung voraussichtlich ansteht? Ah, okay, hier der Drehmoment ist jetzt 10% höher im Schnitt, als er sonst eigentlich war. Und im Zusammenhang mit der Temperatur, die es gerade draußen gibt, erzeugt das halt potenziell ein Problem und einen Verschleiß. So. Das könnt ihr ja erkennen. Das heißt, in einem SHAP-Feature-Plot könnte es sein, dass dieser eine Sensor für einen Drehmoment halt einen ganz großen Balken nach rechts hat, weil er eine hohe Importance hat. Und aus Business-Sicht kann ich daraus ja auch eine Erkenntnis ableiten, dass ich sage, ah, darum kommen diese Wartungsprobleme. Gut, das nächste Mal, wenn wir eine Maschine bauen, wissen wir das und konstruieren das ein bisschen anders, damit diese Probleme gar nicht mehr auftreten in Zukunft. Das heißt, ich kann auch Erkenntnisse über meine Produkte, über meine Systeme, über meinen, auch vertrieblich gesehen natürlich, wenn ich das Ganze im Marketing oder mit Kunden einsetze, über warum kaufen Leute, ich kann viele Erkenntnisse gewinnen und dann nicht nur ein gutes Modell haben für den Ist-Stand, sondern ich kann in Zukunft auch einfach bessere datengetriebene Entscheidungen treffen, wie ich das in Zukunft aufbaue, oder?
Genau, das ist ein ganz wichtiger Weg hin zur Interpretierbarkeit von Modellvorhersagen. Also es ist quasi ein Schlüssel zur Blackbox. Ja, damit kannst du so ein bisschen anfangen zu verstehen, warum macht mein Modell das, was es tut. Und letzte Kirsche auf der Sahne, die ich dazu noch habe. Auch da muss nämlich noch nicht das Ende der Fahnenstange sein. Also ich gucke mir Feature Importance an und gucke mir an, was sind aus Modellsicht die wichtigen Features. Was das macht, ist quasi, es guckt an, wie viel gibt mein Modell mithin zur Modellvorhersage. Wie wichtig ist es für den Wert, der vorhergesagt wurde? Was man auch sich angucken kann, ist die sogenannte Error Contribution. Wie sehr hat sich der Fehler meines Modells geändert, dadurch, dass ich dieses Feature benutzt habe? Das geht nämlich auch. Das heißt, ich kann mir angucken, de facto, wie gut war mein Modell mit dem Feature und wie gut war es ohne das Feature. Und gerade mit Chep-Values geht das sehr gut, weil die additiv sind. Ich gehe da nicht tiefer rein, aber es geht damit. Und jetzt kannst du dir quasi angucken, für jedes Feature über deine ganzen Daten, wie wichtig ist das für die Vorhersage, wie stark beeinflusst es die Vorhersage und in welche Richtung beeinflusst es den gesamten Modellfehler. Und du wirst natürlich genau die Feature nehmen, die den gesamten Modellfehler klein machen. Also jedes Feature, was dazu führt, dass du insgesamt einen kleineren Fehler machst, ist ja erstmal irgendwie ein gutes Feature. Und es soll dann natürlich auch wichtig fürs Modell sein. Und das ist noch eine coole zusätzliche Perspektive, die man in diesem ganzen Bereich Feature Selection haben kann, dass man sich auch die Error Contribution der Feature anguckt.
Ja. Hört sich sehr sinnvoll an. Habe ich tatsächlich auch gar keine Rückfrage geradezu parat. Ich habe es verstanden. Sehr gut.
Sehr schön.
Wir haben jetzt über 40 Minuten im Kasten. Ich glaube, der Podcast nähert sich dem Ende. Und wenn ich es einfach mal versuche zusammenzufassen, es gibt verschiedene Möglichkeiten, Features zu engineeren, also Features überhaupt zu erstellen. Und diese dann zu selekten. Und das Ziel sollte, glaube ich, immer sein, das Ganze simpel zu halten. Man sollte es nicht überkomplizieren. Man sollte viele Korrelationen rausnehmen, möglichst wenig hochwertige Signale und Datenpunkte haben, mit denen man dann sinnvoll arbeiten kann, aus denen man Erkenntnisse ableitet. Und dann, was man jetzt genau nimmt, wie man genau vorgeht, das ist nicht immer zu 100% klar am Anfang, auch wenn man viel Erfahrung hat. Man muss einfach ein bisschen ausprobieren und gucken, was jetzt der gute Weg ist. Wobei es natürlich bestimmte Präferenzen gibt, in welchen Szenarien was am meisten Sinn macht. Und am Ende des Tages ist es dann auch viel Arbeit mit Domain-Experten. Man muss mit den Leuten reden, man muss die Daten richtig verstehen und man muss im Zweifelsfall auch mal Sachen nicht vertrauen, Sachen hinterfragen, um dann zu wissen, warum etwas nicht funktioniert, oder?
Das passt so, genau. Ich
Gut.
habe aber, ich habe auch noch eine Frage an dich, Alex, an der
Ja.
Stelle. Mal gucken, ob du gut aufgepasst hast. Nee, Scherz.
Auweia, an der Stelle beenden wir den Podcast
Nee,
einmal.
es ist eine wirklich wichtige Frage.
Okay,
Es ist
bin
ja
bereit.
Mittwoch. Hast du schon die
Ja.
Pizza bestellt?
Nee, ich habe die Pizza tatsächlich. Ich wollte nicht, dass die Pizza kommt, während wir den Podcast aufnehmen, dass wir dann in Zugzwang kommen. Und darum müssen jetzt alle einfach mal eine halbe Stunde mehr hungern, damit wir das hier in Ruhe machen können. Das war mein Plan.
Das ist ein sehr trauriges Ende unserer Folge.
Da bin ich auch eiskalt, und da stehe ich auch zu. Es ist, wie es ist.
Okay, dann muss ich jetzt leider aus mangelnder Energie aufgrund von Hunger in den Schach-Livestream der Schach-WM wechseln.
Alles
Ruf mich, wenn die
klar,
Pizza da ist.
mache ich. Mach's gut.
Ciao.